It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise, Episode Nummer 37. Und im virtuellen Podcaststudio sitzt bei mir der Christopher. Hallo.
Hallo Kai, ich rede heute über auch wieder einen Hörerwunsch, jetzt hauen wir sie raus, nämlich den einen Hörerwunsch vom lieben Ajuvo, alle liebe Grüße an dieser Stelle, und wir reden heute, wie schon angekündigt, über den Bismarck-Hering. Bevor ich kurz auf die Geschichte eingehe, mal kurz zur Definition, was ist eigentlich ein Bismarck-Hering? Also wenn man sich schon denkt, Bismarck-Hering basiert auf Heringsbasis und die generellere Bezeichnung oder wie man ihn quasi auch ohne Personenstand bezeichnen könnte, wäre ein Sauerlappen. Und
schön, gefällt mir.
Ja, und der Sauerlappen ist ein Heringsfilet, also es ist entgrätet, ist quasi einfach ein Hering, ein Stück Hering, was dann in einem Reifebad gewürzt eingelegt wird und hat in den meisten Fällen 14% Salz und 7% Essigsäure. Das ist die klassisch deutsche Rezeptur. Es gibt, glaube ich, noch eine skandinavische Rezeptur, wo jetzt habe ich es nicht aufgeschrieben, was da anders ist. Auf jeden Fall resultiert daraus ein festerer Fisch. Also die deutsche Rezeptur, da wird dann halt so ein, also wie gesagt, ein Lappen draus, ist halt sehr, sehr locker. Und ich glaube, die skandinavische Rezeptur, die machen irgendwas anders, was dazu führt, dass es dann ein Stück festeres Fisch wird.
Ich würde behaupten, dass es mehr Säure ist. Also das könnte ich mir vorstellen, weil die Proteine dann eventuell etwas stärker, etwas fester werden.
Genau, das ist hier quasi der Unterschied und klar, Bismarck-Hering ist klassisch deutsche Rezeptur und wurde tatsächlich halt um die Zeit besonders beliebt, wo auch Bismarck gelebt und gewirkt hat, nämlich Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, also 20. Jahrhundert dann nicht mehr, aber Ende des 19. Jahrhunderts und das aus einem wichtigen Grund, nämlich zu dieser Zeit wurde im Deutschen Reich auch ein sehr weitreichendes und zügiges Eisenbahnnetz gebaut, die Deutsche Reichsbahn, was es ermöglichte, dass man Fischkonserven, also Bismarck-Hering, Frischfisch und Räucherfisch sehr schnell auch in die inneren oder die nicht in Küstennähe besiedelten Gebiete von Deutschland bringen konnte. Und dazu kommt natürlich, dass Deutschland ein sehr christliches Land ist, wo Fastenzeit eingehalten wird und wo dann zu gewissen Zeiten der Fischbedarf nochmal höher ist. Und Ende des 19. Jahrhunderts gab es halt dann einfach einen erhöhten Fischbedarf. Oder die Leute, die dann, keine Ahnung, in Mitteldeutschland gelebt haben, hatten dann auch irgendwann auch den Wunsch, einfach mehr Fisch essen zu können. Und nicht nur, wenn sie in Küstennähe waren oder wenn es irgendwie aus dem Bach gefischt wurde. Und deswegen wurden auch Fischkonserven, wie zum Beispiel der Bismarck-Hering oder wie man ihn sonst auch nennt, Sauerlappen, zu dieser Zeit sehr, sehr beliebt. Und jetzt kommen wir zur Frage, warum heißt der Bismarck-Hering Bismarck-Hering? Und die Wikipedia gibt hier im Grunde 4 Erklärungsversuche vor. Und das Schöne an diesen Erklärungsversuchen ist, sie widersprechen sich nicht hundertprozentig gegeneinander. Also es könnte von allem so ein bisschen was wahr sein. Die einfachste Erklärung ist, Bismarck fand einfach Hering geil. Es gibt so Geschichten, dass Bismarck gesagt haben soll, wenn Hering genauso teuer wäre wie Kaviar oder wie Hummer, da gibt es verschiedene Überlieferungen, dann würden ihn die Leute weitaus mehr wertschätzen. Also er fand es ein bisschen schade, dass Hering so als ein Billigfisch verkauft wurde und er hätte es lieber gehabt, wenn die Leute ihn so wertgeschätzt hätten wie Hummer oder Kaviar, weil so hat er ihn anscheinend wertgeschätzt. Und es war anscheinend bekanntes Volkswissen, dass der Reichskanzler Bismarck sehr gerne Hering aß. Was uns zur zweiten Erklärungstheorie führt, nämlich dem Stralsunder Fischkonservenhändler Johann Wichmann, der 1853 1000 Mark in der Lotterie gewann. Und dann beschloss aus seiner Schankstube, also war vorher Braumeister und seine Frau hat anscheinend im Hinterhof noch so Fischkonserven hergestellt, aber sein Hauptberuf war halt Schankmeister oder Braumeister und mit diesem 1000 Mark Lotteriegewinn baute er sich dann eine Fischkonservenfabrik. Und zum Geburtstag von Bismarck, zu einem Geburtstag von Bismarck schickte dieser Fischkonservenhändler Bismarck ein Fässchen seines nach eigener Rezeptur eingelegten Sauerlappens. Und der bedankte sich auch sehr herzlich und fand das sehr lecker und freute sich über dieses Geschenk. Und dann 1871 zur Gründung des Deutschen Reiches schickte dieser Johann Wichmann anscheinend Bismarck nochmal ein Fässchen, diesmal quasi mit einem Anschreiben, da Bismarck diesen Hering so lecker fand, erbitte er sich doch in Zukunft diesen Hering als offiziell als Bismarck-Hering verkaufen zu dürfen. Und Bismarck, nicht der Hering, hat erlaubt, dass Bismarck verkauft werden darf, umgekehrt. Bismarck hat erlaubt, dass der Hering unter seinem Namen verkauft werden darf. Und es gab auch ein offizielles Schreiben, was angeblich bis 1944 auf dem Schreibtisch dann des Enkels von Johann Wichmann, nämlich Hans Wichmann, lag und aber beim Bombenangriff auf Stralsund 1944 zerstört wurde. Und jetzt haben wir nur noch die Aussage der Urenkelin von Johann Wichmann, die das bis heute noch behauptet. Und das Problem ist halt, wir haben dieses Dokument nicht mehr. Also sie behauptet, das wurde im Bombenangriff zerstört. Und jetzt ist halt die Frage, hat es das wirklich gegeben oder nicht? Man kann es bis heute nicht mehr belegen. Bei den Unterlagen von Bismarck findet man jetzt natürlich keine Abschrift dieses einen Briefes an den einen Fischhändler aus Stralsund. Aber den Fischhandel Johann Wichmann gibt es bis heute in Stralsund und die behaupten bis heute, dass sie im Grunde die Erfinder des Bismarck-Herings sind. Ein dritter Erklärungsversuch, der jetzt in eine bisschen andere Richtung geht, hängt mit dem eigenen Essverhalten von Otto von Bismarck zusammen, denn der war notorisch dafür bekannt, dass er sehr, sehr viel aß und auch zu sehr fragwürdigen Zeiten. Also Bismarck hatte anscheinend einen sehr ausschweifenden Lebenswandel, dass er teilweise bis 12 Uhr schlief, dann zum Frühstück gleich Roastbeef und Steak aß und gerne auch mal 6 Spiegeleier. Dann extrem viel arbeitete bis 2 Uhr nachts, nochmal also über den Verlauf des Tages 3 dieser Mahlzeiten in ähnlichem Umfang aß und dann abends noch 3 bis 4 Pfeifen rauchte und dann um 2 Uhr nachts ins Bett ging, sich die ganze Nacht natürlich erbrach wie wild, weil er einfach zu viel gegessen hatte und am nächsten Morgen gleich weitermachte. Es gibt hier auch eine Aussage, glaube ich, von seiner Frau, aus dem Tagebuch eines Assistenten von Bismarck, beim Vortrage finde ich den Fürsten sehr elend, die Zunge erscheint gelähmt, das Aussehen erschreckend verändert, er glaubt gestern Abend einen Schlaganfall gehabt zu haben, hat nicht geschlafen, sich fortwährend übergeben. Die Fürstin sagt mir, ihr Mann habe gestern unendliche Massen von Waldmeister-Bowlen-Eis zu sich genommen und dazu 6 Eier mit Butter gegessen. Kann man sich erklären, warum sie sich die ganze Nacht erbrochen hat?
Ja. Da wird einem schon schlecht, wenn man das hört.
Genau. Ich glaube, heute, wenn man heute Bismarck so ein bisschen historisch diagnostizieren würde, würde man sowas wie, keine Ahnung, Depression in Verbindung mit Binge-Eating-Disorder diagnostizieren. Ich kann mir vorstellen, bei dem Chef, den er hatte, also Kaiser Wilhelm II., wäre ich auch depressiv geworden. Von dem her, also gesund war das nicht, das wusste Bismarck auch, er wog dann, ich glaube, zu Hochphasen irgendwie 130, 140 Kilo und er fühlte sich halt wirklich nicht gut. Sein Sohn Bill, eigentlich ist er Wilhelm, aber wurde nur Bill genannt, sein Sohn Bill wurde dann von einem Arzt behandelt, weil er ähnliche Gewichtsprobleme und Essensprobleme hatte. Und dieser Arzt hieß Ernst Schwenninger. Und der kurierte Bill erfolgreich von seinem Übergewicht, beziehungsweise also brachte ihn einfach dazu, sehr stark abzunehmen. Bismarck, der bisher jede ärztliche Behandlung, angenommen hat, aber die Ärzte dann sehr schnell vergrault hat, weil er anscheinend ein großer Sturkopf und Besserwisser war. Dieser Ernst Schwenninger nahm sich dann diesem sturen und etwas kränklichen Bismarck an und hat ihm dann erstmal den Marsch geblasen und nach den ersten Behandlungen, wo Bismarck immer wieder Worte gegeben hat, meinte dann dieser Schwenninger, wenn Sie einen Arzt haben der Ihnen keine Fragen stellt über Ihren Lebenswandel, dann können Sie auch einen Viehdoktor rufen und wenn Sie mich jetzt hier nicht meine Behandlung fortführen lassen, dann reise ich ab. Und da Bismarck dann irgendwie doch das respektierte, dass der Arzt ihm jetzt hier so mal den Marsch bläst und ihm zeigt, wo es lang geht, hat er sich dann auch an die Vorgaben gehalten. Also es ging dann einerseits um eine Diät und dann auch natürlich darum, dass er mal endlich einen ordentlichen Biorhythmus hat. Also ihm wurde dann vorgeschrieben, okay, er muss zur ordentlichen Zeit ins Bett gehen, dann soll er um 6:30 aufstehen, dann normales Frühstück zu sich nehmen, dann erstmal irgendwie eine Stunde spazieren gehen und dann seinen Amtsgeschäften nachgehen. Und oh Wunder, wenn man gut schläft und sich ordentlich ernährt, dann geht's einem auch besser. Bismarck hat dann auch sehr stark abgenommen und wog dann Lebzeiten nie mehr als 100 Kilo bei einer Körpergröße von 1,93. Also ihm ging es dann auch gesundheitlich anscheinend besser. Und aus Dank hat Bismarck diesen Ernst Schwenninger dann zum Professor in der Charité in Berlin für Dermatologie berufen, weil anscheinend hatte Bismarck auch durch seinen Lebenswandel sehr starke Hautprobleme. Und die anderen Mediziner fanden diesen Ernst Schwenninger nie so geil, weil der war auch so ein komischer Alternativtypi, also so Vitalismus und alternative Heilkunden und Bioenergie-Sachen, also der hatte auch schon sehr komische Ansichten. Aber, und jetzt kommen wir wieder zum Bismarck-Hering zurück, ein Teil dieser Diät soll angeblich gewesen sein, dass er Bismarck eine Zeit lang nur Hering essen durfte. Und das anscheinend den Ausschlag gegeben hat, dass Bismarck so stark abgenommen hat, was ich mir durchaus vorstellen kann, weil wenn du nur Hering isst, dann isst du davon nicht mehr so viel und dann ja isst du generell weniger, weil irgendwann hast du auch, wenn du Hering richtig geil findest, hast du da auch am Schluss keine Lust mehr drauf. Und das ist jetzt halt die dritte Erklärungstheorie, dass diese Bismarck-Herings-Diät dazu geführt hat, dass es ihm besser ging. Und seitdem ist halt diese Art von Hering, die er damals gegessen hat, Bismarck-Hering heißt. Ich habe das versucht, irgendwie urkundlich einen Beleg zu finden. Es gibt keinen, es gibt da nur auch anekdotische Evidenz. Also auch hier gibt es keine Unterlagen aus erster Hand, Dokumente, wo die besagen würden, dass Bismarck je diese Diät gemacht hat, dass es ihm überhaupt geholfen hat oder dass deswegen der Bismarck-Hering heißt. Aber anscheinend hat diese Behandlung von diesem Ernst Schwenninger Bismarck geholfen, einfach seinen Lebensrhythmus so ein bisschen umzustellen und dass er sich nicht mehr so kränklich und schwach fühlt und keine 6 Eier mit Butter essen muss. Die vierte Erklärung, und die bringt jetzt alles so ein bisschen zusammen, kommt von der Kulturhistorikerin und Journalistin Petra Föde, die ein ganzes Buch über kulinarische Legenden geschrieben hat, was passenderweise den Titel hat, wie Bismarck auf den Hering kam, kulinarische Legenden. Und dort meinte sie, naja, zu der Zeit wurde halt alles nach Bismarck benannt. Also es gab Bismarck-Türme, es gab Bismarck-Denkmäler, es gab Bismarck-Schiffe und es gab auch mehrere verschiedene Gerichte, die Bismarck hießen oder Bismarck-Hering, Bismarck, keine Ahnung, Eisbecher, was weiß ich. Und halt nur der Bismarck-Hering hat überlebt. Also es gibt da noch eine andere Geschichte, dass Bismarck mal beim Deutsch-Dänischen Krieg bei einem Wirt zu Gast war und der ihm Hering vorgesetzt hat und das fand er so lecker, dass seit dem Zeitpunkt auf dieser Karte dieses einen Wirtes Bismarck-Hering stand. Und ich glaube, es stimmt einfach alles. Also ich kann mir vorstellen, dass mehrere Leute zu mehreren Zeitpunkten auf die Idee kamen, ihren Sauerlappen Bismarck-Hering zu nennen. Das hat sich halt wahrscheinlich auch dadurch festgesetzt, dass zu dem Zeitpunkt Fischkonserven deutschlandweit sehr beliebt wurden, dass es gleichzeitig einen sehr großen Nationalismus gab, also dass es noch viel besser war, wenn das Essen irgendwie einen nationalistischen Unterton hatte. Wir hatten das in der Dr. Oetker-Folge mit diesem Mondamin und Gustin, also dass dann auch Dr. Oetker so die nationale Karte ausgespielt hat gegen die Engländer. Und ich glaube, von allem ist so ein bisschen was hängen geblieben und deswegen heißt der Bismarck-Hering heute Bismarck-Hering. Ich habe jetzt auch mal, es gibt ja bei Google dieses N-Gramm, wo man schauen kann, seit wann welche Wörter verwendet werden. Und da taucht der Bismarck-Hering so um 1910 auf, aber nicht quasi in einem historischen Buch, sondern das älteste, was ich gefunden habe, war einfach eine Erzählung aus 1910, wo jemand bei einer Schwiegermutter oder Mutter zu Gast ist und sie ihm so viel vorsetzt, weil der Junge isst ja zu wenig und dann wird er erzählt, dass er schon den vierten Bismarck-Hering genommen hat, obwohl er gar keinen Hunger mehr hat, aber die Wirtin des Hauses oder die Mutter, ich weiß nicht genau, wie die in Verhältnis standen, setzt ihm halt immer weiter Essen vor und ich glaube, das war im Google N-Gramm auf jeden Fall die früheste Erwähnung von Bismarck-Hering. Es gibt, wo der Bismarck-Hering auch auftaucht, ist bei einem Flüsterwitz aus dem Dritten Reich. Da habe ich noch einen kleinen Schlenker hingemacht. Flüsterwitze sind Witze, die quasi jetzt so unter der Hand geflüstert werden, weil man dafür halt zum Beispiel im Dritten Reich für bestraft werden konnte. Und da gibt es einen Flüsterwitz, der besagt, kommt ein Gast ins Wirtshaus und bestellt einen Hitler-Hering und dann fragt der Wirt, was ist denn ein Hitler-Hering? Dann meinte er, ein Bismarck-Hering ohne Kopf.
Sehr gut.
Genau, und bei solchen Flüsterwitzen kam der Bismarck-Hering anscheinend auch vor. Also so mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts war das halt einfach ein stehender Begriff und jeder wusste, was gemeint war. Aber man kann jetzt nicht mehr genau sagen, welche der verschiedenen Theorien stimmen. Und das Wahrscheinlichste ist, dass einfach alle stimmen. Ja, Kai, wie ist dein Verhältnis zum Sauerlappen?
Ich kenne die früheste Erinnerung, die ich an den Bismarck-Hering habe, ist, dass wenn wir früher in der Stadt bummeln waren, bei einer größeren Kette von so Fischrestaurants draußen immer angehalten haben und ein Fischbrötchen gegessen haben. Und da gab es tatsächlich auch immer welche mit Bismarck-Hering und Zwiebeln und ein bisschen Salat. Und das mag ich bis heute eigentlich gern, so als Schnittbrötchen mit diesem Bismarck-Hering belegt.
Ja, so kenne ich es tatsächlich auch. Es gibt ja noch die Variante mit Bratkartoffeln. Aber ich kenne das tatsächlich auch eher auf dem Brötchen aus dieser größeren Fischrestaurantkette, die man teilweise sieht. Also das ist jetzt auch bei mir anders als bei den Königsberger Klopsen. Da war ich auch schon sehr früh dabei, dass ich das mochte. Auch wenn ich sagen würde, das ist schon ein sehr erwachsener Geschmack. Also da ist dann sauer eingelegten Hering mit Zwiebeln. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt erwarten würde, dass Kinder das gerne essen. Es gibt bestimmt auch jüngere Kinder, die gerne Bismarck-Hering essen. Ich habe tatsächlich bei der Vorbereitung habe ich richtig Bock auf Bismarck-Hering bekommen. So glücklicherweise war Becky gerade einkaufen, da konnte ich ganz schnell ihr noch schreiben, dass sie beim Kaufland noch ein Gläschen Bismarck-Hering mitbringen soll, was jetzt noch auf mich im Kühlschrank wartet. Und das finde ich echt ganz geil. Also so sauer eingelegten Fisch, das ist schon was Leckeres. Und das ist auch für mich so ein richtiges Urlaubsding. Irgendwie, wir haben jetzt letzten Sommer auf Rügen Urlaub gemacht. Und dann waren wir am Strand und dann an dem Bütchen anzuhalten und dann sich schön einen Bismarck-Hering im Brötchen zu bestellen. Das ist richtig geil und den dann am Strand zu essen. Also das ist für mich so richtig so Nordsee oder Ostsee oder einfach deutscher Strandurlaub. Ein schönes Bismarck-Hering-Brötchen.
Das stimmt, ja. Genau, ich weiß jetzt nicht in welcher Form, also Heringsstipp ist ja dann wahrscheinlich nochmal was anderes, also dann mit so Salzkartoffeln. Da nimmt man ja wahrscheinlich dann keinen Bismarck-Hering, sondern normal irgendwie so eingelegten Hering.
Ich habe das auch gelesen, dass man für diesen Heringsstipp oder wenn man das auch in so einen Heringsalat tut, dann nimmt man dann eher die skandinavische Variante, weil der festere Hering da doch besser ist als so ein weicher Hering.
Stimmt, der muss ja dann durchmengt werden und wenn sich das Ganze dann schon in Wohlgefallen auflöst, ist ja auch nicht so schön, so eine
Pampe. Ach, und ein Vorteil, was ich noch vergessen habe, was ich gelesen habe, ein Vorteil von diesem sauer eingelegten Hering ist, dass sich die kleineren Gräten einfach auflösen. Also, dass man dann beim Filetieren auch nicht so genau aufpassen muss, sondern man nimmt einfach das Gröbste raus und der Rest löst sich dann in der Essigsäure auf und dann hat man ein schönes Heringsfilet.
Das stimmt, ja, das kenne ich auch so. Beziehungsweise werden die dann, glaube ich, so mürbe, brüchig, dass sie dann beim Kauen oder sehr schnell zerfallen.
Ja, ich hatte auch noch mal ein bisschen geschaut hier mit diesen Fischkonserven. Die Beliebtheit von Fischkonserven zeigt sich auch dadurch, dass es in den größeren, in Deutschland noch Tiefseefischerei gab, in größeren Ausmaßen, also um 1870 herum, wurden auch eigene Fischversandbahnhöfe gebaut. Also zum Beispiel in Geestmünde bei Bremerhaven gab es einen riesigen Fischversandhafen, in Cuxhaven auch, die sind heute natürlich alle nicht mehr aktiv, weil der Fisch nicht mehr so sehr über den Zug versandt wird und auch nicht aus deutschen Häfen. Aber das war teilweise so aktiv. Ich glaube, in Hamburg gab es auch, ich glaube, zu Hochzeiten gingen dann pro Tag vier volle Züge mit mehreren Waggons nur mit Fisch von diesem Hafen aus nach ganz Deutschland. Also da wurden über dieses Zugnetz wahnsinnig viel Fisch umgeschlagen, weil es einfach das erste Mal war, dass man in einer kurzen Zeit oder relativ kurzen Zeit nicht nur Fischkonserven, sondern auch frischen Fisch ins Binnenland bringen konnte, ohne dass er zwischendurch schlecht wurde. Und ich glaube, das war schon eine riesige Revolution. Ich kann mir schon vorstellen, dass Fischkonserven auch so ein einfach modern wurden. Also gerade in Berlin kennt man das ja, dass da auch sehr viel Hering gegessen wird. Ich kann mir vorstellen, dass zu dieser Zeit einfach modern war, dass man Fischkonserven sich gekauft hat, weil man das jetzt einfach konnte zu einem erschwinglichen Preis oder dass es sie überhaupt gab. Und ich glaube, da ist quasi, kommt halt auch die Beliebtheit her und wenn sich das halt um 1870 beliebt wird, liegt es auch nicht fern, dass es dann nach Bismarck benannt wird. Gut, ich glaube, das war es jetzt auch zum Bismarck-Hering und es bleibt mir nur noch die abschließende Frage. Lieber Kai, weißt du schon, was du nächste Folge machen möchtest?
Nein, Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, erst ein Thema auszuwählen und zu gucken, ob es da was drüber zu erzählen gibt und dann eine Entscheidung zu treffen. Ich habe tatsächlich jetzt noch nichts ausgesucht.
Ist natürlich auch immer fies, weil, um mal ein bisschen hier den Vorhang zurückzuziehen und so ein bisschen die Leute hinter die Kulissen blicken zu lassen. Wir nehmen ja immer 4 Folgen am Stück auf und wir sind jetzt quasi am Ende unserer Recording-Session und die nächste Folge nehmen wir dann wieder in einem Monat auf und ich habe dann immer das Glück, dass, wenn ich gefragt werde, schon gleich in der nächsten Folge drankomme und dann natürlich schon ein Thema vorbereitet habe. Deswegen ist es immer ein bisschen fies, ist den Kai zu fragen, weil der dann schon einen Monat vorher wissen muss, was er machen will. Deswegen seht es uns nach, lasst euch überraschen und ich bin mir sicher, dass wir dass alles, was kommt, sehr kulinarisch extravagant sein wird.
Auf jeden Fall. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute, wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Eat my head with cream, eat my arms with mayonnaise, eat my legs with ketchup, and invite friends around to taste my ass.